Tuareg, da denken die meisten in Deutschland wohl zuerst an einen spritschluckenden Oberklassewagen aus Wolfsburg. Die aktuelle Krise im afrikanischen Mali hat dafür gesorgt, dass tatsächlich mal etwas ausführlicher über die Tuareg berichtet wird. Das Berbervolk aus der Wüste, das offenbar den PR-Profis des Autoherstellers inspiriert hat, einen Geländewagen nach ihnen zu benennen. Ob sie das heute noch tun würden, ist fraglich, denn das Image der Tuareg bekommt Kratzer, je genauer man hinsieht. Gerd Spittler ist emeritierter Professor für Ethnologie an der Uni Bayreuth und forscht schon lange zu den Tuareg. Gerd Spittler hat sich die Zeit genommen, uns die Tuareg genauer vorzustellen. Seit wann, Herr Spittler, gibt es die Tuareg? Wie hat sich dieses Volk entwickelt?
Tuareg sind ein Teil der Berber, die ja die ursprüngliche Bevölkerung in Nordafrika darstellen. Die Araber kamen ja erst mit dem Islam im 7. Jahrhundert nach Nordafrika. Vorher gab es dort nur Berber. Und die Tuareg sind ein Teil davon, die weiter südlich in der Sahara und im Sahel lebt. Seit wann es sie genau gibt, ist schwierig zu sagen, weil die Tuareg dieses Wort gar nicht kennen. Es wird von ihnen nicht gebraucht. Es ist eine Fremdbezeichnung. Aber wenn man die Kultur anschaut, ein Merkmal der Tuareg ist ja, dass die Männer, nicht die Frauen, einen Gesichtsschleier tragen. Die Männer, ich betone nochmal, nicht die Frauen, sind verschleiert und nur die Augen frei. Das ist etwas, was schon seit über 1000 Jahren von arabischen Reisenden, die in die Sahara gereist sind, berichtet wird und sie immer natürlich erstaunt und irritiert hat, weil sie gewohnt waren, dass Frauen verschleiert sind und nicht Männer.
Woher kommt denn dann dieser Name Tuareg, den man diesem Berbervolk gegeben hat?
Ja, es gibt zwei Erklärungen dafür. Die eine ist mehr populär, dass es ein arabisches Wort ist, was bedeutet die von Gott Verstoßenen, also eine abwertende Bemerkung von Seiten der Araber. Das ist aber vermutlich falsch, diese Erklärung. Es gibt Tamashek-Wort, so heißt die Sprache der Tuareg, für das Fesan-Gebirge im südlichen Libyen heißt Targa und vermutlich kommt das Wort davon.
Wie nennen sich denn die Tuareg selber?
Ja, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Entweder sagen sie die Kel Tamashek, die Leute, die Tamashek, so heißt die Sprache der Tuareg, die Tamashek sprechen, oder Imageren ist dann mehr eine Bezeichnung, die aber eher so die Freien, die Vornehmeren unter den Tuareg bezeichnet.
Nun bleiben wir, Professor Spittler, der Übersicht halber mal beim Namen Tuareg, die ein Berbervolk sind. Das haben Sie gesagt, davon gibt es sehr viele verschiedene auf dem afrikanischen Kontinent. Was unterscheidet die Tuareg, über die wir jetzt sprechen, von anderen Berbervölkern?
Ja, also ein äußerliches Merkmal ist dieses Tragen des Gesichtsschleiers. Das haben nur die Tuareg bei den Männern. Die Frauen tragen ein Kopftuch, aber das Gesicht ist nicht verschleiert. Es ist aber auch die Sprache, der gilt unter den Berbervölkern, gilt die Sprache der Tuareg als besonders ursprünglich, weil sie weniger vermischt ist vor allem mit Arabisch. Aber auch die Tuareg sind die einzigen, in der noch eine Schrift tradiert ist, die über 2000 Jahre alt ist, das Tifina. Und die wird heute, hat sich eigentlich nur bei den Tuareg erhalten, wird aber heute auch von anderen Berbergruppen wieder aufgenommen.
Sie haben jetzt schon zweimal diese Besonderheit des männlichen Gesichtsverhüllens angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Warum verhüllen sich die männlichen Tuareg?
Ja, das Erste, was einem dann natürlich einfällt, ist, dass man in der Wüste sein Gesicht verhüllt, einen Schleier, um sich zu schützen. Das ist aber vermutlich nicht die Erklärung. Der Schleier wird immer dann am strengsten verhüllt, das Gesicht, sodass nur die Augen frei bleiben bei eher festlichen Angelegenheiten in Präsenz von Frauen. Es ist so ein Zeichen von Scheu, von Zurückhaltung, die man damit zeigt.
Die Tuareg hatten eine gewisse Nähe zum libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Darüber haben wir in diesem Programm heute schon gesprochen. Und nun haben die Tuareg, so scheint es, dass das Chaos, das ein bisschen durch den Wegbruch von Gaddafi entstanden ist, genutzt. Auch ein Chaos, das im Land Mali ausgebrochen ist durch einen Militärputsch, genutzt, um sich im Norden des Landes ein Stück sozusagen abzuzwacken. Die sagen jetzt, wir hätten gerne unseren eigenen Staat. Bitte erkennt das an. Warum will ein Nomadenvolk plötzlich einen Staat gründen?
Gut, zunächst muss man mal sagen, dass es nicht richtig ist, die Tuareg als ein reines und auch die Berber als ein Nomadenvolk. Es gab immer starke sesshafte Teile, auch in der Geschichte. Es gab immer auch diese Basis. Aber Sie haben recht, es ist normalerweise sind Nomaden eher anarchisch organisiert, sie sind in Stämmen untereinander organisiert und bilden keinen Staat. Es gibt allerdings, wenn man jetzt das historische Vorbild, sehr häufig Fälle, in denen Nomaden, unter anderem auch Berber und Tuareg, Staaten gegründet haben in früheren Zeiten. Berber-Dynastien in Nordafrika oder auch das berühmte Almoravidenreich, was das islamische Spanien im 11. Jahrhundert umfassten und Nordafrika und bis in die Sahara runtergang. Das ist eine Gründung von nomadischen Berbern, die vielleicht Vorfahren der Tuareg waren. Und es gibt auch andere historische Beispiele von Nomaden, die Staaten eher erobern und dann aber auch neue Dynastien begründen. Wir haben das auch in China mit den Mongolen, die dann dort mal einen Staat begründet haben. Also es ist nicht völlig abwegig, dass Nomaden einen Staat begründen oder einen Staat erobern und sich dann da auch festsetzen. Eine andere Frage ist allerdings in der Tat, wie lebensfähig ein solcher Staat sein würde. Die Tuareg, es gehört auch zur Geschichte der Tuareg und auch der Berber im Allgemeinen, dass sie in Stämmen organisiert sind und untereinander sehr oft in Streit liegen. Man konnte das bei den Rebellionen, die es in Mali und in Niger in den letzten zwei Jahrzehnten gab, beobachten, dass sich die Rebellengruppen sehr häufig gespalten haben. Und man kann das ja jetzt auch schon in Mali wieder sehen. Also das ist keine besonders gute Voraussetzung für eine Staatsgründung. Und eine andere Frage ist auch, wie weit von der Infrastruktur dieses Gebietes im Norden Malis in der Sahara, wie weit da eine Grundlage für eine Staatsgründung gegeben wäre. Also daher habe ich große Zweifel.
Gäbe es überhaupt Chancen? Ich weiß nicht, welchen Ruf die Tuareg in dieser Region haben. Haben Sie Unterstützer? Gibt es eine Möglichkeit, sich staatlich anerkannte Partner zu suchen, also andere Länder zu suchen, die möglicherweise die Tuareg in diesem Bestreben, einen Staat zu gründen, unterstützen würden?
Gaddafi hatte alle diese Tuareg-Rebellionen, die es in den 90er Jahren und zu Beginn dieses Jahrtausends gab, unterstützt. Aber das entfällt jetzt natürlich. Und Algerien ist da sehr zurückhaltend, weil sie selbst Tuareg-Gruppen in Algerien gibt und sie nun nicht wollen, dass die davon dann infiziert werden. Also ich glaube nicht, dass Algerien das unterstützt. Und die Staaten, wo die Hauptteil der Tuareg lebt, die meisten Tuareg leben in Niger und der zweitgrößte Gruppe in Mali. Also im einen Staat sind es vielleicht eine Million in Niger und in Mali eine halbe Million. Diese Staaten haben natürlich keinerlei Interesse daran, dass ein Teil ihres Staatsgebietes.
Im afrikanischen Mali kämpfen die Tuareg für einen eigenen Staat. Deshalb sind sie heute unser Tagesthema. Professor Gerd Spittler ist skeptisch, was dieses Unterfangen angeht. Er ist emeritierter Professor für Ethnologie an der Uni Bayreuth und Experte für die Tuareg. Danke, Herr Spittler, für dieses Gespräch.